Jeff Keighley hat getwittert: Regal Inspiring Thickness. Darunter ein sehr mysteriöses Bild von einem Statuefuß, wo sich Skelette aufwünden und irgendwelche Rüstungen zu sehen sind. Irgendwie total mysteriös und komisch. Und ja, das Ganze ist irgendwie so ein bisschen viral gegangen. Stunden später twitterte dann noch irgendwie The Game Awards selbst eine Location in der Wüste von Nevada oder so. Und das Internet brodelte bezüglich irgendwelcher Dinge, die da demnächst vielleicht auf den Game Awards, ich glaube, die sind nächste Woche, beziehungsweise in einem.
Die sind morgen.
Die sind schon vergangen, wenn ihr diesen Podcast hört. Richtig. Aber es gab einige Gerüchte, was der gute Jeff Keighley denn hier anteasert, von einem neuen God of War Game bis hin zu Diablo 4, was beides, glaube ich, schon dementiert wurde von Jason Schreier und ich weiß gar nicht, wer noch.
Von Cory Balrog hat, glaube ich, verneint.
Ich glaube, Cory Balrog hat gesagt, ja. Nee. Dann ja. Natürlich Half-Life 3, die Leute sind gleich abgegangen, weil das muss er ja auch sagen, seitdem das Steam Deck, das neue die Steam Machine angekündigt wurde, dreht das Internet ja wild oder ab bezüglich eines Half-Life 3 Announcements, ne? Mhm. Ja, und es gibt tatsächlich diese Statue, die irgendwo in der Wüste steht und die irgendwie so eine Dämonenstatue ist. Angeblich hat man da jetzt, heute sind irgendwie neue Files, Trademark-Files eingereicht worden. Habt ihr das auch gelesen, bevor ich spoiler, was es wohl sein wird und was sagt ihr, was es sonst sein könnte?
Also das, was es sein wird, was du gerade sagen möchtest, scheint auch dementiert, weil der Studio-Head hat es dementiert.
Wer denn?
Das ist, was du meinst.
Okay, angeblich ist es das neue Larian-Spiel, weil heute auch die neue IP, genau. Also heute wurde irgendwie ein Markenrechtname-Eintrag von Divinity 3 gab es oder so. Ne?
Und stimmt, das habe ich gelesen.
Er hat es dementiert,
das habe ich auch gelesen.
Und genau, die haben es dementiert.
Und die Statue sieht halt verdächtig nach dem eingetragenen Logo zu dem Spiel aus oder so. Okay, dann kann es tatsächlich alles sein. Wahrscheinlich ist es irgendein Free-to-Play-China-Game, was keinen interessiert. Aber
das glaube ich nicht.
Jason Schreier hat geschrieben, wo er dementiert hat, dass es nicht Diablo 4 ist. Aber ey Leute, es ist was Gutes. Das hat er schon gesagt. Und
also er weiß es scheinbar. Okay,
cool. Ja, die Leute hinter den Kulissen wissen.
Dann muss es ein westliches Game sein, wenn Jason Schreier das selbst weiß, weil er könnte halt zu den ganzen Teams.
Okay. Aber könnte es nicht was mit Tomb Raider zu tun haben?
Die haben sowieso schon angekündigt, dass sie was Neues, die Zukunft des Tomb Raider Fan Franchises wird auf den Game Awards gezeigt. Das ist nichts okay. Geheimes. Das haben die getwittert. Also das neue Tomb Raider Game wird auf den Game Awards gezeigt.
Es ist ja jetzt auch irgendwie wieder total blöd vom Zeitpunkt her, weil wenn ihr das hier hört, sind die Game Awards schon vorbei. Und wir rätseln jetzt einen Tag, bevor die Game Awards da sind. Also ich habe auch natürlich mitbekommen, dass dieser ganze Half-Life 3, aber das ist auch schon so, ey, ich spüre da schon gar nichts mehr. Das ist einfach, Gerüchte, die gibt's schon seit Jahren immer irgendwo. Ich bin erst da, wenn es wirklich heißt, das Spiel kommt. Und dann Tomb Raider als Teil 1 als Remake, also quasi das Remake zum Remake, weil das gab's ja schon mal. Das wird auch jetzt gerüchtet. Und ja, ich glaube sonst, was sind Sachen schon sicher? Weiß ich jetzt nicht. Hier, da habe ich was mit vernommen. Aber ja, ich lasse mich überraschen. Ich finde es aber cool, diese Statue. Ich finde die Statue cool, weißt du, weil das ist sowas. Erstens ist es scheinbar noch so geheim, dass immer noch keiner weiß, was das ist. Also es ist nicht irgendwo schon seit Ewigkeiten schon am Munkeln. Und sie machen daraus halt wirklich ein kleines Event, so ein Social Media Event, dass die auch, glaube ich, ist das nicht sogar so, dass sie immer wieder so kleine, also es ist ja auch ein Text immer drunter, der eigentlich nicht zu erkennen ist. Und der
haben sie auch
lichtet sich immer mehr und du kannst dann so kleine Hints daraus ziehen. Das finde ich cool, dass die sich sowas ausdenken, dass sowas am Ende so wieder Vorfreude entwickelt.
Das ist nämlich das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil die Game Awards sind ja mittlerweile die E3, was Announcement angeht. Wir hatten letztes Jahr mit Naughty Dog Intergalactic das neue Game. Nichts, also alles geht mittlerweile auf den Game Awards. Es ist kein, also die größten der größten Franchises könnten hier announced werden. Dementsprechend ich finde, so ein bisschen Vorfreude ist da dann schon wieder da, wenn so ein Event startet. Natürlich nicht auf die ganzen Werbeveranstaltungen, die davor folgt, ne? Hm. Aber so ein paar neue Games, ein paar richtig fette Banger werden auch dieses Jahr wieder kommen, ne? Zum Beispiel auch hier Wildflower Interactive, das neue Studio vom ehemaligen Game Director von Naughty Dog, Bruce Straley, wird ihr Debütprojekt auf den Game Awards zeigen. Ne, der hat zum Beispiel.
Oh, das ist doch der Last of Us
Genau. Das ist der Last of Us Macher, also Uncharted 4, also zusammen mit Neil Druckmann hat er immer Regie geführt, einer der beiden, ne? Uncharted 2 auch und so. Also ein sehr profilierter Veteran im Dings. Und da wurde heute auch ein bisschen geteasert auf dem Twitter-Kanal von Game Awards und wurde bestätigt, dass sie was zeigen für das Game. Es sieht jetzt überhaupt nicht nach Uncharted aus, sondern eher so cartoonig, fluffig, keine Ahnung.
Fluffig ist auch gut, mag ich.
Ja, es hat so einen Cartoon-Look eher, würde ich sagen, weißt du?
Ich habe nichts dagegen, also ja. Muss jetzt nicht alles ultra realistisch sein, ne?
Ja, sah eher aus wie ein Jack and Dexter als ein Last of Us.
Nehme ich. Übrigens kann man ja schon mal in dieser Folge kurze Entschuldigung raushauen, oder was heißt Entschuldigung? Ein Hinweis, dass der Andi momentan so ein bisschen angeschlagen ist. Das heißt, wenn er jetzt ein bisschen sich mal ruhiger hält, heißt das, der braucht jetzt gerade die kurze Pause.
Der hat das Mikrofon kurz rausgemacht, um zu husten.
Das wird passieren im Verlauf.
Er will die ganze Zeit was sagen, aber er hustet sich einen ab hier. Ja, es
das hält Fall. Sich bei mir aber auch tatsächlich hartnäckig, aber ich bin da.
Es ist halt die Zeit gerade mit den Kiddies, die bringen halt die ganze Seuche mit nach Hause zur Zeit. Das ist
ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber komischerweise gerade eben das Thema gehabt, die Klassenlehrerin von meiner Tochter, die ist jetzt in der zweiten Klasse, die ist immer krank. Die ist gefühlt immer krank. Was ist da los? Die soll doch unterrichten, bitte. Naja, egal. Was ich auch noch mal kurz ansprechen wollte, das war auch eigentlich eine Riesensache, jetzt eigentlich nicht in unserem Themenfeld, aber es hat auch entfernt was mit Gaming zu tun, weil es geht um den potenziellen Netflix-Kauf von Warner Brothers für 82 Milliarden Dollar. Das hat die ganze Filmbranche komplett, also das war quasi ihr Activision Blizzard Moment, habe ich so das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall.
Ne, die haben sich gedacht, oh, das wird alles verändern und müssen jetzt gucken wegen
physischen Medien und Kino.
Ja, genau das Ding, ne, und ich dachte mir so, so kennst du diese Meme mit James?
First time.
Ja, genau. Ich dachte,
und auch du.
Ja.
Und es gibt auch einen Schwenker in die Gaming-Sparte. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt.
Da wollte ich hin.
Ich bin heute über eine Headline gesprungen, wo es hieß, dass Netflix wohl die Gaming-Sparte von Warner als wertlos erachtet.
Genau, das ist es. Das wollte ich nämlich ansprechen. Das ist nämlich so, dass diese 82 Milliarden Dollar gar nichts mit dieser, also das könnte natürlich bedeuten, dass das gesamte Konglomerat von Warner Brothers damit gemeint ist, eben auch die Games-Sparte, aber die zählt da gar nicht mit rein, die haben sie gar nicht mit
haben sie die jetzt kaufen nicht, wollen. Kaufen meine, sie die nicht? Oder
werden
ist die
kriegen?
Okay,
die werden sie kaufen, aber für sie spielt das gar keine Rolle, weil die wertlos ist. Und dabei reden wir von so Sachen wie Lego, Batman, Mortal Kombat, Hogwarts Legacy und so. Und wer weiß, was das jetzt bedeutet für die ganze Games-Sparte bei Warner Brothers. Also ich könnte mir vorstellen, dass Netflix, wenn sie das schon so uninteressant finden, dass sie sagen, ja, wir brauchen das eigentlich nicht. Entweder verkaufen sie es dann weiter oder sie machen daraus Mobile Games.
Nee.
Das haben sie ja noch.
Die werden es einfach weiter lizenzieren. Die werden das ganz normal sagen, hey, wir haben diese Franchise, wir buchen einen Entwickler, wer hat Bock, wer möchte, und wie Star Wars das gemacht hat, die auch all ihre Lizenzen dann an Ubisoft und sonst wo weitergegeben haben. Und so wird Netflix dann die Warner Brothers Sachen, Mortal Kombat, wer möchte das hier weitermachen? Ah, du. Hogwarts Legacy, das wer macht? Ah, ja, okay. Und also ohne aber jetzt groß zu investieren in Studios oder sonstiges, sondern einfach das dann die Lizenzen lizenzieren.
Das könnte sein, ja klar.
So denke ich mir das dann.
Und aber weißt du, es gibt zu viele Markenrechte, die irgendwo liegen, die einfach unberührt bleiben, wo nichts passiert letztendlich, weil man immer sagt, ja, das gehört einfach in unser Portfolio, aber mehr davon und finanzieren wollen wir es nicht.
Microsoft kann davon
ein Lied ziehen. Oder EA oder so.
Ja.
Ja, aber dann wäre doch das da eigentlich der richtige Weg, zu sagen, hey, ne, wir haben die Marken, wir würden die auch rausgeben, wenn ihr kommt, pitch uns Game-Ideen und dann geben wir die Lizenz an euch und dann ist es kein Risiko, ne? Ihr bezahlt dafür, wir kriegen Anteile vom Umsatz oder was weiß ich oder vom Gewinn und ab geht die Luzi, ne? Aber du hast schon gesagt,
welches Franchise von, ich mache jetzt einfach mal eine spontane Frage.
Ja.
Welches Franchise von Warner Brothers Games würdet ihr jetzt, ohne mit der Wimper zu zucken, zocken? Also als ein neues Spiel aus der Reihe. Ein neues Hogwarts Legacy, ein neues Mortal Kombat, neues Batman Arkham?
Tja.
Okay, ich dachte, als ich das schon ausgesprochen habe, war mir
auch so richtig Arkham Asylum sowas, also
das wäre schon Arkham Shadows oder so.
Ja.
Was sagst du, Andy? Was wäre dein Warner Brothers Go-To Game?
Ja, jetzt? Natürlich ein Arkham Spiel neues, da wäre ich auch dabei, klar.
Geil. Es gibt zu wenig Arkham-Spiele, obwohl es schon 4 Stück oder 5 Stück gibt.
Naja, aber ansonsten.
Aber wie lange sind die schon her, ne?
Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen nochmal, wen die denn haben. Den gehört Monolith Productions oder gehörte den. Das ist hier.
Gehörte.
Aber die Rechte sicherlich, ich weiß nicht, ob die noch beim Warner Brothers liegen. Sprich, No One Lives Forever, 4, Mittelerde Games. Ich meine, die Lizenz endlich, dieses ominöse Nemesis-System, vor Jahrzehnten patentiert für viel Geld. Niemand durfte jemals etwas mit diesem System machen. Jetzt ist es an der Zeit, das zu lizenzieren, oder es wird für immer sterben.
Ich find's eigentlich.
Aber so ein neues 4 mit der Optik von heute, das wäre auch richtig geil.
Oder sowas.
Ja, aber da ist der Zug. Also würde ich auch total geil finden. Vor allen Dingen, weil Horrorspiele, habe ich ja schon auf der Bühne ja da in Karlsruhe gesagt, ich finde Horrorspiele erleben immer mehr Beliebtheit, so. Neues 4 wäre schon eigentlich ganz geil. Dieser Bullet-Time-Modus in 4 war total Hammer.
Ja.
Aber weißt du, was ich auch mal komisch finde? Immer wenn man über Warner Brothers spricht oder über Monolith, sagen wir mal, kommt immer No One Lives Forever. So ein Spiel, wo es 2 Teile gab, glaube ich, und das einfach seit gefühlt 25 Jahren nicht mehr angerührt wird, aber trotzdem erinnern sich noch Leute an No One Lives Forever. Ich hatte nie den Eindruck, Mensch, die Leute, also nur wir reden über No One Lives Forever, sonst keiner natürlich, ne, ist ja ganz klar.
Aber ich fand, das war damals auch ein
tot zu kriegen.
Ja, du darfst nicht vergessen, das war damals ein sehr präsentes Spiel in der GameStar-Redaktion und GameStar war halt das größte Magazin in Deutschland, was Gaming anging und da haben da schon sehr, sehr viele Redakteure sehr, sehr gefeiert und das hat auch abgestrahlt dann, ne? Und war ja auch ein geiles Game einfach, muss man mal sagen. Das ist das, was jetzt First Light wird, hoffentlich, ne? So ein richtiges, schönes Agentenspionage-Game mit geilen Gimmicks und Gadgets und so. Bisschen Schleichen, bisschen Action. Ich glaube, es ist, ja.
Ein bisschen weniger Humor,
ne? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. No One Lives Forever hatte halt super lustigen Humor und auch so richtig schön britisch. Das wird es jetzt nicht ganz in der Form geben mit dem Bellen, James Bond, aber naja. Die ganzen Lego-Games gehören doch auch dazu, ne?
Ja, klar. Lego Games, also ich sag ja selber, also meine, also die, wir geben die Lizenz weiter, Theorie finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Netflix, die ja schon ein paar Versuche unternommen haben, in die Gaming Sektion einzudringen, die ja aber alle irgendwie gescheitert sind, die haben dann angefangen, also die hatten ja schon so ein paar Spiele exklusiv unter Vertrag genommen, die vorerst nur auf Netflix erschienen sind, wo sich aber keiner drum geschert hat.
Ja.
Und jetzt haben sie das alles minimiert ausschließlich auf Mobile, weil es leichter zu produzieren ist, viel schneller, viel umgänglicher und vielleicht passiert das auch mit Lego-Spielen, weil du kannst im Mobile-Bereich irgendein Lego-Game reinhauen und dann über Netflix zocken oder so, weißt du? Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Da ist halt auch die Zielgruppe. Ich meine, wer spielt denn auch am meisten die Lego-Games? Das sind eher so die 10- bis 13-jährigen Jungs, würde ich jetzt sagen, ist mal die größte Zielgruppe oder 8- bis 13-jährige Kinder, die Lego Games spielen.
Die mit Lego oder? Spielen?
Nein, die Lego Games. Also? Die Lego Games auch spielen.
Ah, ja, okay.
Oder?
Ja, oder? Ich weiß nicht. Also, ich das ist die, so ein, das ist
ich
so ein
will nicht sagen, dass kein anderer es macht. Und jedem macht das Spaß. Ich finde Lego Games auch super. Aber ich glaube, der Großteil die Hauptzielgruppe sind halt die jungen.
Familien,
oder? Ja, die jüngeren Spieler. Und ich glaube, die findest du halt auch ganz schnell am Handy. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Ne, sogar so eine Games aufs Handy auszulagern, so blöd es auch klingt.
Ja. Was sagt
aber das kann doch nicht alles gewesen sein, jetzt mal ehrlich, wenn wir nur von Lego sprechen, von Mortal Kombat, von Hogwarts Legacy, von Arkham, da muss es doch mehr sein.
Herr
also ich kann mir nicht vorstellen, dass das die einzigen IPs sind.
Nee, es gibt noch
Herr der Ringe.
Die hatten, ich weiß nicht, ob die.
Ja, aber Herr der Ringe kam ja auch über EA, ne?
Nee, die hat mittlerweile doch hier diese Auslagerung von Embracer gekauft, weißt du?
Stimmt, richtig. Es ist mittlerweile werden die ganzen IPs hin und her geschoben. Ich weiß auch nicht mehr genau, was
ja, gelandet ist. So viel, genau, aber ich meine, Warner Bros. Selbst hat ja unfassbar viele tausende IPs, die man noch so. Sie haben die komplette DC-Comic-Reihe, glaube ich. Die Lizenz dafür.
Die haben auch
Superman. Haben auch. Ne, die hätten als Justice League, Superman, die hätten alles. Game of Thrones haben sie dann. Die könnten natürlich auch einfach auf ganz
viel. Aber was ist denn jetzt mit den ganzen Spielen, die jetzt in Entwicklung sind? Es gibt doch ein Game of Thrones Spiel, was doch in Entwicklung ist. Ne? Was
das wird sicherlich auch damit zu Ende. Die haben ja sicherlich Verträge. Das können sie ja nicht einfach canceln. Da würde ja zu viel Geld verbraten werden. Ich denke, das wird schon weitergeführt, ne?
Das also ich gucke gerade so, was von denen alles erschienen ist. Ne? Das ist schon echt heftig. Das Mad Max-Spiel, Hot Wheels Unleashed, was ich jetzt die Tage mit meinem Sohn mal gespielt habe. Ganz viele Looney Tunes-Spiele sind von denen gekommen.
Ja, Warner Bros., das gehört ja auch.
Sowas wie Scooby-Doo, Happy Feet und so. Ja, das ist krass.
Ja.
Condemned ist auch.
Ja, sollten wir vielleicht nicht drüber reden. Ist, glaube ich,
stimmt, das ist auch indiziert. Von denen. Ah ja, stimmt.
Oder sogar noch schlimmer.
Ja, eben. Das ist richtig. Ja, auf jeden Fall auch hier bewegt sich wieder was. Also auch in der Filmwelt und so ist das natürlich auch ganz krass.
Ja.
Weil Netflix jetzt nicht dafür bekannt ist.
Ja, aber auch anders.
Egal.
Ne? Ich meine, andersrum hat Netflix jetzt die Infrastruktur, um großflächig, großspurig ihre eigenen IPs zu versoften. Squid Games, Stranger Things, House of Cards, keine Ahnung, Haus des Geldes. Diese Serien in Videospielform zu bringen, ich meine, das ist, da lässt du doch auch bares Geld liegen. Und klar, es gibt so von ein oder anderen Produkt, vom ein oder anderen Franchise so ein kleines Game. Es gab mal so ein kleines Top-Down isometrisches Stranger Things Game und sowas, erinnere ich mich. Aber so was richtig hochproduziertes, das wird doch funktionieren.
So ein,
ja,
so
aber
ein,
das ist
ja so ein Horror-Action-Adventure oder so. Ich glaube, das wäre ganz geil.
So, ja, stell dir mal so ein bisschen Stranger Things im Gewand von Claire Obscure vor. So ein rundenbasiertes Rollenspiel, wo du mit seiner Truppe losziehst, teilweise dann mit zwei Welten und so einmal. Ey, das könnte richtig krass werden.
Das Ding ist halt einfach, das denke ich mir aber eigentlich schon seit Jahrzehnten, dass einfach diese, dass, warum es bestimmte Marken, warum bestimmte Marken, die eine über Popkultur hinaus so eine große Strahlkraft haben, nur so wenige Spiele-Ableger bekommen haben. Also ich nehme jetzt einfach mal einen Herr der Ringe. Da gab's geile EA-Spiele, da gab's halt diese Schattenreihe und that's it. Oder wow. Game of Thrones, das ist einfach mega krass. Ja, come on. Also da ist zu wenig. Ich möchte...
Es fehlt halt dieses Ultra-Game, aber es gibt schon viele, viele...
Ja, ich rede von diesem Ultra-Game. Ich rede jetzt von einem God of War-artigen Herr der Ringe-Spiel. Also nicht jetzt, das ist irgendwie wie God of War, aber die Production, das Production-Value in diesen Sphären, wie bei The Last of Us, wieso gibt's das nicht
Gollum von
einem Stranger Things? Oder, ja, nee, aber... Oder tausende von anderen von einem richtig geilen Watchman oder ich habe jetzt kein Beispiel von
ja.
Ich weiß nicht. Also es gibt so viele Franchises, die bis heute so krass beliebt sind, wo es immer Ableger gibt und Fans und das immer weitergereicht wird von Generation zu Generation. Und die kriegen einfach nicht ein richtig geiles AAA-Blockbuster-Ding hin. Ja. So dass halt wirklich Leute wieder drüber reden. Weißt du, so ein geiles Star Trek Spiel. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss, aber das muss doch möglich sein. Also, warum sollten sie Stranger Things oder Squid Game machen? Da gibt's noch so Sachen, die schon lange irgendwie unangerührt in so einer Mottenkiste
sind. Ja, und
keiner genau traut sich dran.
Ja, das, weil die vergisst doch, die neue Generation kennt doch so eine, kein junger Mensch kennt doch noch Fear oder No One Lives Forever. Das
ja, nee, aber jeder nicht. Kennt Alien.
Nee, aber, weiß ich, ja, okay, Alien kennt man vielleicht doch, auch, aber komm, alle Leute, alle jungen Leute kennen doch Stranger so. Things. Weißt du? Oder ja, Haus des klar, Geldes.
Die Netflix-Sachen kannst du, ja, aber komm, ja, Haus des Geldes, was willst du machen? GTA?
Ding, ja, oder genau was? Das. Also, GTA Extraction Shooter. Nee.
Es könnte, das gibt's bestimmt dann öfter mal, aber wenn wir von so geilen Blockbuster-Spielen reden, reden wir, glaube ich, alle von so Singleplayer-driven, Story-driven Games, ne? Würde ich jetzt mal sagen.
Ey, das ist aber
auch. Es gibt ja ein Halloween-Spiel, das ist dann halt so ein Multiplayer-Gedöns. Das interessiert uns nicht, aber so ein geiles,
es ist
voll durchgestyltes, gepolischtes, was weiß ich, ey.
Es ist eigentlich eine geile Videoidee auch so, weißt du, IPs, also jetzt auch fernab von Videogames, die eigentlich No-Brainer sein müssten als erfolgreiches Videospiel-Franchise. Zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, Matrix. Wieso gibt es da nicht ein ultra krasses Matrix-Spiel? Und ja, es gab vor 20 Jahren Path of Neo und wie ist das erste nochmal? Enter the Matrix. Die waren ja okay, ne? Aber der Hype war halt größer als das, was bei rauskam. Aber dass man es nie wieder versucht hat, weil der Lore und das Universum geben doch so viel her.
Ja, und immer erinnert euch mal an die Unreal 5 Demo.
Ja,
war die aktuell vor 2-3 Jahren?
Nee, das ist schon länger.
Fünf Jahre?
Als die neuen Konsolen rauskamen, die kamen 2020 raus.
Ich meine auch, dass das schon länger ist. Jetzt Corona-Zeit habe ich so.
Genau.
Aber zum Beispiel, es kam doch jetzt The Running Man in die Kinos.
Ja, cool.
Der ist von Stephen King. So, das ist jetzt quasi auch ein Film,
der. Ist das ein Reboot von dem alten Schwarzenegger-Movie oder was?
Ja, das ist eine Buchvorlage von Stephen King und das ist jetzt eine Neuauflage sozusagen.
Okay.
Jetzt haben sie dieses Ding. Warum kannst du das nicht nehmen und machst daraus ein richtig geiles Singleplayer-Story-driven Running Man-Spiel?
Die Zeit der Lizenzspiele ist einfach vorbei, Matthias. Ja. Also ich glaube nicht, dass dafür ist der Markt zu volatil. Da steckst du Geld rein, dann funktioniert das nicht. Heutzutage kannst du das Studio doch komplett schließen. Das macht doch keine Lizenz.
Aber Andi, Halter. Auf der anderen Seite hast du vor 2 Jahren Hogwarts Legacy, das größte Lizenzspiel aller Zeiten, erst gesehen. Weißt du, das ist eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. 30 Millionen verkaufte Einheiten.
Nee. Aber das war eine Lizenz auf Basis, oder das war ein Spiel auf Basis einer Lizenz. Das war jetzt keine Filmversoftung.
Ne? Ja, aber du hast gerade gesagt, die Zeit der Lizenzspiele ist vorbei, hast du gerade gesagt. Das ist ja nur eine Lizenz gewesen.
Ja, aber ich rede jetzt von diesen Filmversoftungen.
Ja, aber du sollst ja nicht den Film nachmachen.
Nee, es ist jetzt quasi nur die Lizenz ist ja die Buchvorlage. Ich habe jetzt nur als Beispiel genommen, weil ich weiß, dass der Film jetzt gerade in die Kinos kommt. Also irgendeine IP, die jetzt schon vor 40 Jahren irgendwie rausgekommen ist als Buch, machen sie trotzdem einen Film draus fürs neue Publikum. Warum machen sie aus diesem Buch nicht auch mal ein geiles Game? Ich meine, Running Man ist jetzt ein bisschen gewagt, aber guck mal, allein Hogwarts Legacy hat schon gezeigt, du hattest Harry Potter, du hast dir richtig Mühe gegeben, ob das Spiel jetzt geil ist oder nicht, aber das sieht halt richtig geil aus. Das ist genau das, was ich meine. Du hast aus Harry Potter so ein Spiel rausgemacht und die Leute haben es gekauft wie warme Semmeln. Warum macht man dann nicht daraus auch ein Herr-der-Ringe-Spiel oder was auch immer? Das verstehe ich nicht. Machen Stargate oder I don't know, ich verstehe es nicht.
Ja.
Aber umgekehrt ist es ja auch so. Ich denke mir oftmals, warum werden gerade die Spiele zu Filmen gemacht, die eigentlich gar keine Geschichte erzählen oder die keine Geschichte bieten? Gibt's auch.
Ja.
Kann man stundenlang drüber quatschen.
Ja, aber.
Aber wisst ihr, worüber ich auch nochmal quatschen möchte?
Was?
Ich hatte gehofft, es kommt eine Rückmeldung, habe ich nicht gekriegt. und zwar Octopath Traveler Zero.
Oh, das soll gut sein, ne?
Nö, ich weiß es nicht, aber ich werde es nicht spielen, weil es hat keine deutsche Texte. Ich habe es nicht gewusst. Das Spiel hat ausschließlich.
Warum?
Voice-Over im japanischen Englisch. Gut, das ist ja normal, aber auch Bildschirmsprache. Englisch, Japanisch, das war's. Keine deutschen Texte.
Das ist faul. Und oder wird nachgepatcht oder was? Wahrscheinlich. Ja.
Was ich aber gehört habe, ist, dass das ja einfach nur ein recyceltes Spiel ist. Ne? Ich wusste das gar nicht. Aber nach Octopath Traveler 1 hat Square Enix einen Ableger auf Handys veröffentlicht.
Das ist
also Mobile. Und dann haben die den zweiten Teil veröffentlicht. Dann sind die wieder zum Mobile-Spiel zurückgekehrt, haben das aufgegriffen, ein bisschen erweitert und haben daraus das Neue gemacht.
Das hört sich sehr Square Enix-haft an.
Ja, aber es ist halt irgendwie, ich verstehe, also auf der einen Seite ist Square Enix gerade sehr fleißig, ihre alten Marken wieder hervorzuholen, Dragon Quest, und so weiter. Und dann hast du ja auch noch diese ganzen Gerüchte von Chrono Trigger Remake, mm-hmm. weil, glaube ich, der irgendjemand Director, keine Ahnung, wurde gefragt.
Yuji Horii.
Ja, ich komme dann in Trouble, genau, wenn ich da was zu sagen.
Genau, ja, genau. Er hat dann hat ein Interview gegeben und wollte aber jetzt nichts dazu sagen, weil er da Ärger kriegt und so. Das sind schon sehr krasse Anzeichen. Ich fände es richtig cool, Chrono Trigger, so als Remake, das fände ich nice. Also die auf der einen Seite sind die da sehr fleißig und bemühen sich und dann kriegst du ein Octopath Traveler Zero und kriegst das nicht mal mit deutschen Texten und das finde ich halt einfach behindert.
Das ist, ja, weiß ich auch nicht. Also das ist, finde ich, selbst in Zeiten von Google Translate kann man das ja irgendwie nochmal rausquetschen oder so, im schlimmsten Fall. Es wird bestimmt auch kommen, aber das wird dann nachgepatcht und dann muss man halt mal, ich weiß nicht, ob das jetzt so zwingend notwendig war, so ein Spiel jetzt noch irgendwie 2 Wochen vor Weihnachten raushauen zu müssen. Es ist jetzt, ich weiß nicht, ob Octopath Traveler so die Strahlkraft hat, dass sich das denn, dass es so positiv ist, aber keine Ahnung.
Hattet ihr es eh vor zu zocken oder war das gar nicht?
Ich glaube, erstmal würde ich eher.
Ich habe den zweiten Teil schon gar nicht mehr
gezockt. Erstmal würde ich den zweiten erstmal wieder zocken wollen, bevor ich die Zero spiele. Das ist ja noch ein Sequel, ein Prequel, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, macht Sinn.
Ja, bei Zero. Ja, bei Zero.
Aber warum Prequel? Weil im Grunde genommen gibt es keine zusammenhängende Geschichte. Zumindest ist mir da keine geläufig. Und selbst die Geschichte ist ja keine Geschichte, weil das ist ja immer nur Einzelkapitel. Also was will man da prequelen? Prequel ist auch ein cooles Verb.
Prequel.
Nee, keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch nicht vor, das zu spielen, aber naja, ist vielleicht für einige interessant. Genauso wie Dead Space, das allerdings jetzt offiziell von EA auf Eis gelegt
worden ist. Ich habe Déjà-vu. Hatten wir das nicht erst vor 12 Jahren oder so? Nach Dead Space 3 genau den gleichen Wortlaut. Da saßen wir doch hier schon auch im Podcast und haben darüber gemeckert. Nein, das stimmt noch nicht, aber
schade drum.
Gefühlt schon.
Bis es dann irgendwann mal wieder ein geiles Singleplayer-Game von EA gibt, das Erfolge feiert, bis sie sagen, was haben wir denn eigentlich noch selbst noch da? Was könnten wir denn noch rauskramen? Ach, guck mal hier, Mirror's Edge oder Kingdom of Amalur ist, glaube ich, auch von EA gepublished oder so. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, gut, das ist aber auch wirklich eine wiederholende Geschichte. Da muss man nicht immer drauf rumreiten. Was war denn sonst noch so los?
Habt ihr jetzt mit Call of Duty mitbekommen? Die haben jetzt einen Post rausgehauen, dass sie es in Zukunft vermeiden werden, Black Ops oder Modern Warfare so in doppeljährlicher Reihenfolge rauszuhauen, wie sie es zuletzt gemacht haben. Also 2 Black Ops Games und dann oder erstmal 2 Modern Warfare Games und 2 Black Ops Games hintereinander. Ich glaube, Call of Duty hat jetzt doch mal irgendwie eine Mauer getroffen. Mit Ark Raiders und Battlefield sind hier 2 ernsthafte Konkurrenten mittlerweile im Feld, die den sehr vielen Spieler klauen. Die Verkaufszahlen waren schon wieder deutlich unter den Erwartungen, deutlich hinter dem, was Battlefield Black Ops 6 letztes Jahr gemacht hat. Und die waren ja schon deutlich unter dem, was davor Modern Warfare 3 gemacht hat. Also es ist wirklich eine declining Franchise mit immer, also natürlich immer noch groß, ne? Aber es bröckelt auf jeden Fall. Und Call of Duty, wenn ich das jetzt richtig bekomme, hat jetzt so ein bisschen die Reißleine gezogen. Ich weiß nicht, was ihr Ansatz jetzt ist, aber zumindest acknowledgen sie mal, dass sie einfach nur die letzten beiden Spiele immer aufgebrüht haben. Wenn sie eins, also weißt du, dass sie eigentlich quasi nur ein DLC als großes neues Game verkauft haben. Und ich hoffe, dass sie da.
Also die acknowledgen, dass sie dumm sind,
ja, ehrlich gesagt. Dass man. Weißt dass du, da, ich hoffe, dass jetzt Xbox jetzt wirklich mal so vielleicht ein bisschen seinen Einfluss hat spielen können und dass sie ein bisschen auf die Qualität der Marke achten und da so ein bisschen die Zügel ein bisschen enger schnallen oder so. Ich brauche nicht diese halbherzigen Call of Duties jedes Jahr. Gib mir doch lieber alle 2-3 Jahre ein geiles oder so, weißt du?
Ja, und ich denke mir so, guck mal, sie erkennen ein Problem. Ey, scheiße, irgendwas läuft nicht so. Und anstelle zu sagen, okay, weißt du was, wir pausieren einfach mal ein Jahr lang Call of Duty und bringen nur alle 2 Jahre Call of Duty raus, da hat man mehr Zeit und kann mehr Ideen ausarbeiten und so, kommen sie auf die glorreiche Idee, ja, 2 Modern Warfare hintereinander ist blöd und 2 Black Ops ist blöd. Nein, Mann, du musst einfach diesen dauerhaften Rhythmus kappen. Und ich dachte eigentlich, nachdem das bei, weißt du, wo sie noch unabhängig waren, also ohne Microsoft, da war das ja ein Lebensretter. So, ich weiß noch, im Zuge dieses Deals kam immer wieder so als Argument, ja, Activision Blizzard musste sich immer so auf Call of Duty vertrauen, deswegen haben sie die Teams abgestellt, damit das Spiel entwickelt wird, damit das auf jeden Fall immer rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft da ist, damit das Geld einspielt. Jetzt haben sie quasi das Thema gar nicht mehr und trotzdem bringen sie jedes Jahr ein Spiel von Call
of Duty. Naja, aber gut, das ist ja nun auch der...
Also entweder macht Microsoft Druck. Oder,
ich meine, das ist der Grund gewesen, warum Microsoft da 70 Milliarden auf den Tisch gelegt hat. Ne? Es war Call of Duty, alles andere war Bonus, muss man ja auch mal sagen, wie es ist. Ne? Und dementsprechend...
sag schon.
Ja, aber das muss performen. Du kommst halt aus diesem Teufelsspirale nicht mehr raus. Du musst... Ich weiß nicht, das muss ja so unendlich viel Verlust sein, wenn du ein Jahr aussetzt. Das heißt, das müssen doch immer so viele Tausende von oder Millionen von Spieler da Geld reinpumpen jedes Jahr, damit das doch immer... rentabel ist, das wird es ja immer noch sein, das würden sie nicht machen, ne? Aber man sollte halt auch schon merken, hey, es ist nicht mehr so wie früher. Die Konkurrenz schläft nicht, ne? Wir haben echt viele Multiplayer.
Sie waren zu spät eigentlich mit dem Kauf.
Die waren zu spät, sie waren sieben, ja, würde ich auch sagen. Hätte man so 2010 machen müssen, wo Modern Warfare 2 gerade draußen war oder so. Dann hättest du richtig absahen können. Aber dann das Ende wäre wahrscheinlich das gleiche gewesen, dann wären wir schon 2000 noch viel schneller in die Katastrophe geraten. Keine Ahnung. Also. Ja. Ich weiß nicht, ich bin da auch nicht so im
Call of Duty noch
Game drin. Ich muss sagen, 7 ist so komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe ja 6 auch noch gespielt. Ich fand den Singleplayer auch ganz cool. Also Black Ops 6. Und 7 ist so vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, die Singleplayer-Kampagne, die war ja wohl auch irgendwie eher, nicht so, ne?
Nee, das ist
hat einer von euch gespielt?
Jahr oder so gesagt, das ist kaum zu schaffen.
Nee.
Ich habe nur Videos angeguckt und das hat mir eigentlich schon gereicht. Das ist auch, ich habe auch die Battlefield 6 Kampagne nicht gespielt. Ich bin so bei diesen Military Shootern einfach raus. Das weckt mich in 10 Jahren auf, dann spiele ich wieder ein, aber ansonsten selbst meine 5 Stunden zu schade, ehrlich gesagt mittlerweile. Selbst bei Black Ops 6 habe ich gemerkt, so es ist halt nicht mehr so dieser gleiche Wow Popcorn Effekt da, sondern ich spiel's halt so runter. Es ist gut, es ist wirklich gut. Aber ich fühle halt nichts mehr. Das muss ich leider sagen.
Ja, bin ich ein bisschen bei dir. Zumindest bei diesen, super regelmäßigen, immer gleichen Franchise, ne?
Ja, wir haben auch schon alles gemacht in diesem Genre. Also nicht in diesem Genre, sondern in diesem Military-Shooter-Bereich. Was willst du denn im Singleplayer, wie willst du dich da überbieten? Die waren im Weltraum, sie waren auch in der Air Force One, haben sie im Schwerelosen gekämpft. Du hast alles schon gemacht, unter Wasserlevel. Ist der Wahnsinn. Wie kann man das noch toppen? Also ich, das ist einfach schon, und ansonsten ist das alles more of the same.
Ja, das stimmt.
Oh, heute bin ich auch wieder voll im Mitten. Das tut mir leid.
Ja, was soll man sagen? Ne? Also
ich habe noch eine andere.
Ja?
Ich habe noch eine andere Kleinigkeit, die möchte ich gerne noch ansprechen. Es ist vielleicht jetzt nicht so interessant. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwelche Aktien drin habt. Also grundsätzlich ist es so. Aktuell ist Technologie richtig teuer geworden. Allem voran Hardware wie RAM oder SSD-Festplatten. Grafikkarten sind sowieso immer voll teuer, aber dadurch, dass halt viele Tech-Firmen jetzt ihre KI-Rechenzentren ausbauen, werden diese ganzen Hardware-Komponenten extrem teuer. Also so explosionsartig, dass halt eben auch einige Hersteller sich aus gewissen Produktionen zurückziehen oder sich umstellen. Zum Beispiel Micron oder Samsung. Und das könnte Auswirkungen haben auf auf die Preise der aktuellen Current Gen, denn die wird definitiv nicht runtergehen, obwohl man immer wartet, wann geht's endlich mal günstiger. Nein. Aber auch auf die Next Gen, weil natürlich da auch geguckt werden muss, wie wird das aussehen? Denn eine Änderung ist erstmal nicht in Sicht. Also es ist eigentlich eine ganz krasse Sache, die so vielleicht erstmal, man denkt, das ist ein PC-Ding, aber eigentlich ist es kein PC-Ding, es ist ein Ding für alles. Also alles, wo Technologie verbaut wird.
Ja, es ist natürlich ärgerlich, aber so gerade als Konsolengamer hat man halt diese Anschaffungskosten einmalig alle paar Jahre und dann ist es okay. Ja. Also, wenn
jetzt die neue... Ja, dann ist es aber dann so, dass eine neue PlayStation 6 dann eben über 1.000 Euro kostet.
Ja gut, dann ist das halt so, wenn die über 1.000 Euro kostet, ne? Wenn das irgendwie Ja, was willst du denn machen? Soll ich sagen, nee, dann spiele ich nicht mehr, dann ist mein Hobby vorbei jetzt, weil 200 Euro
nee, ich dachte, und dran. Ja, ich meine.
Ich kann es ja nicht ändern wenn das der Weg ist, der.
Ich dachte, weißt du, ich komme so mit der News hierher, ich dachte mir so, ja, ich wusste schon, das wird jetzt nicht unbedingt so viel Ding, aber das ist ja so gleichgültig, ist ja nicht.
Ich habe doch überhaupt keine Wahl. Ne? Ich meine, bei der PlayStation 5 Pro, ja. Wo es nicht kein Zwang ist, da kann ich sagen, ey, komm, 800 Euro, das ist mir zu viel. Ne? Aber wenn jetzt eine neue PlayStation oder eine neue Xbox kommt, und das ist die neue Generation, dann will ich die auch zocken. Und dann ist mir dann auch die 100 oder 200 Euro, die es dann vielleicht mehr kostet, das wäre mir dann auch egal.
Ne? Andi, wie siehst du das? Oder kann man dich jetzt, bist du gerade im Hustenanfall immer noch seit
40 Minuten? Ich bin da. Aber ich habe das auch irgendwann mal gelesen jetzt die Tage. Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, was für einen Einfluss das auf die gesamte Branche nehmen wird. Ich weiß nicht, ob da plötzlich Hardwareverkäufe vielleicht stagnieren, weil viele einfach wach werden und sagen, für mich ist die magische Schmerzgrenze von 1000 Euro erreicht oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, bei wie viel Euro die Konsumenten im Allgemeinen sagen, okay, ich bezahle bis da und dann nicht mehr. Das wird die Zeit zeigen. Wir haben ja bei der PS5 Pro gesehen, dass durchaus die Konsole für, wie viel hat die gekostet? 7,99 am Anfang. Dass die dafür verkauft wurde. Ne? Auf der anderen Seite bin ich aber als Gamer hier und ich persönlich mache mir da jetzt keine Sorgen. Ich stelle bei mir eher sogar eine Entwicklung rückwärts fest und habe hier so viele Current-Gen-Spiele wie Silent Hill, wie Ghost of Yutai, wie Metroid Prime 4 und so weiter hier liegen, die ich aber nicht spiele, weil es mich immer mehr zu den älteren Konsolen zieht, weil ich immer weniger Zeit dafür habe und diese Zeit, die mir bleibt, möchte ich mit Spielen verbringen, die mir was bedeuten. So, und wenn du mich jetzt heute fragst, wüsste ich gar nicht, ob ich mir noch eine neue PlayStation kaufen würde. Keine Ahnung. Du bist
raus aus dem Gaming.
Nee, ja, ich bin raus aus dem modernen Zeit. Gaming.
Ja, das ist ja auch, man hat schon gemerkt, du bist raus, aber das ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Ich mache ja auch nächsten Monat meinen Retro-Monat, ich freue mich schon richtig cool drauf, wieder alte Games zu zocken. Aber mir ist gerade so der Gedanke gekommen, wenn jetzt dann für einiges heißt, nö, wir werden jetzt dann eben keine Konsole kaufen, ist zu teuer und das auch dann wirklich auch rückwirkende Zahlen sind. Vielleicht ist das dann wieder der endgültige Sargnagel, dass man sagt, ja, dann machen wir eben keine Konsole mehr, dann gibt's jetzt alles nur noch als App. Hm.
Wer weiß. Aber vielleicht ist das auch wieder, ja, also ja, ich muss da erstmal abwarten mit den Preisen. Ich glaube, das erste Richtwert wird die neue Steam-Maschine sein. Ne? Da kann man schon mal sehen, in welche Richtung es so geht. Mhm. Und ja, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal weiter.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich überleiten, aber jetzt habe ich mir gerade einen Brawl.
Ja, ich höre es gerade. Sonst kriege ich immer Mecker, dass ich esse gekommen. Während des Podcasts, aber diesmal kann es ja gar nicht offensichtlicher sein. Ich tue ja zumindest immer noch versucht, das immer zu verheimlichen. Aber du isst ja richtig. Dann erzähle ich nochmal kurz.
Wir waren jetzt wirklich so in so einer Stimmung. Wir waren in so einer Stimmung, dass ich halt wirklich jetzt gerade einfach zu lang musste. So, erzähl.
Ich wollte eigentlich fragen, ob wir nochmal über Games reden, die wir gespielt haben, oder ob wir über. Machen wir ein Kunibert? Und ich hätte noch eine kleine.
Nein, wir machen jetzt ein Kunibert.
So, da war die Wahl hat ja schon getroffen.
Mal wieder super strukturiert heute bei uns. Ich liebe es.
Bewertet uns mit 5 Sternen bei Spotify.
Genau. Du kannst deine 14 Games, die du jetzt alle mal reingeballert hast, kannst du gleich erzählen.
Ja doch, ich habe.
Okay, passt auf. Ich habe ganz viele Kunibärts bekommen in letzter Zeit, deswegen muss ich jetzt ein bisschen gucken, wie ich das strukturiere, wer hat als erstes geschickt und so. Ich weiß es alles nicht mehr so ganz genau. Falls ihr mir was geschickt habt oder so, dann
schickt doch mal an.
Ihr seid vorher dran oder so. Sorry.
Schreibt den Betreff rein an die E-Mail-Adresse.
Oder am Andi. Ja, weißt du was, die schicken alle an mich, weil die wissen, ich bin der Einzige, der in meine DMs reinschaut.
Das mag natürlich so sein, aber du kannst uns ja trotzdem darauf hinweisen, wenn einer für uns ist. Deswegen sage ich ja, schreibt in den Betreff einfach für Jansel, dann kommt die auch an.
Okay,
so könnt ihr Matthias umgehen, sonst saugt er alles auf und zieht alles an sich.
Eben. Miss J hat ein Kunibert für euch Und sie lautet Charakterentwicklung. Also, bewertet und rankt die folgenden 5 Videospielcharaktere basierend auf der Tiefe, Komplexität und Überzeugungskraft ihrer Entwicklung im Laufe ihrer Spielgeschichte.
Okay.
Mhm. Habt ihr ungefähr verstanden?
Nein, doch.
Was du gewollt hast? Schon, ne? Ja, ich glaube, das ist schon okay, also okay. Dann, seid ihr bereit? Yes.
Ja.
Ja.
Die erste Figur heißt Kratos.
Ja, der ist schon relativ komplex geworden, sagen wir es mal so. Ne? Die ersten Games waren ja noch mehr so eher eine typische Rache-Story. Aber später mit den Reboots wird das Ganze ja noch so ein bisschen persönlicher. Die Vater-Kind-Geschichte kam dazu, ne?
Ja, wurde softer.
Ja.
Oh, da gibt's schon erste kleine. Deswegen
Soft Reboot, ne? Nein.
Wohin setzt die ihn? Basierend auf Tiefe, Komplexität und Überzeugungskraft ihrer Entwicklung.
Ich würde einfach in die Mitte setzen. 3 oder so.
Ja, ist okay, ist okay. Ich, ja, komm, 3.
Ja?
Ich setze die 3. Ich möchte aber gerne einen Kommentar dazu lassen, wenn das
nein,
okay ist.
Das kannst,
also Kratos ja, Entwicklungsgeschichte von so einem mordlustigen Rachetypen bis hin zu so einem Familienvater ist eigentlich schon krass.
Ja, auf jeden
wenn
Fall.
Man bedenkt,
aber
wenn's mag oder nicht.
Du spielst ja nicht so oft Kunibats. Meistens sind es ja ich und Andi. Nein. Es ist sehr schwer, den ersten Platz gleich mit dem ersten Dings zu verteilen. Das ist immer so ein, weißt du, das macht. Okay. Wenn er später rausgekommen wäre, hätte ich das vielleicht auch noch anders gemacht, aber.
Ja, okay, pass auf, dann machen wir die zweite Figur und das ist Arthur Morgan
aus Red Dead Redemption 2. Das ist ein cooler.
Ja, jetzt kann ich nicht mitreden.
Cooler Charakter. Der quasi natürlich erst in dieser Vanderlinde-Gang ein Gauner ist, ein Verbrecher, aber später raus irgendwie im Grunde seinen Ausstieg plant und auch soft wird. So ein bisschen. Und das Problem ist, wenn wir jetzt so viel über Komplexität und Tiefe der Charaktere reden oder was die auch ausmacht und was passiert, wir gehen dann teilweise auch ein bisschen ins Spoilerische rein, sag ich mal so, ne? Ich fand, also.
Ja, dann versuch's nur anzudrücken. Ja,
also, Arthur Morgan ist schon ein sehr tragischer, krasser Charakter, der mich deutlich krasser noch an den Bildschirm gefesselt hat, obwohl er nur ein Spiel hatte, als es Kratos getan hat, ob so geil ich God of War 2018 noch finde. Aber als Charakter selbst fand ich Arthur Morgan schon wirklich cool. Und wie gesagt, das hat er nur in diesen 60 Stunden, die ich mit ihm verbracht habe, in Red Dead Redemption 2 geschafft. Dementsprechend würde ich ihn jetzt selbst auf die 2 setzen. Aber du kannst halt schlecht mitreden, Andi, ne? Deswegen musst du so ein bisschen sagen, ist okay.
Ja, ich habe zu wenig gespielt, keine Ahnung.
Ja, das wäre Kratos, ja. Ja, vertraust du meinem Urteil oder willst du sagen, nö, pack mal auf die 4?
Nö, ich vertraue da schon deinem Urteil, sonst hätte auch das Spiel nicht den Status, den es hat. Ja. Nur mal, ne?
Matthias, möchtest du einen Kommentar sagen?
Nein. In dem Fall tatsächlich jetzt wenig. Ich glaube, du hast das ganz gut umschrieben. Also die 2, Arthur Morgan, vor Kratos, ne? Okay. Dann habt ihr noch die 1, die 4 und die 5. Und vielleicht ist jetzt der passende Platz dafür für Commander Shepard.
Was ein toller Charakter. Das Problem an Commander Shepard ist halt, dass das ein BioWare-Rollenspielcharakter ist und man den selbst ausfüllt. Das heißt, sein Charakter richtet sich auch so.
Ich wollte gerade sagen, das
stimmt. Also sein Charakter und seine Komplexität richtet sich ja auch so ein wenig danach, wie du den spielst, ob Renegade oder Paragon. Und weil wenn du kannst ihn halt als guten Gutmensch spielen, dann macht er immer nur das Beste und ist einfach dann dadurch auch sehr, ich möchte nicht sagen einfarbig, und wie sagt man das, also Ich möchte nicht sagen blass, weil das ist er nicht.
Eindimensional,
genau. Er ist ja auf jeden Fall nicht blass, er ist super charismatisch, aber er ist halt ja nicht tief, weil er ist halt einfach gut. Er ist gut des Gutes wegen, er ist einfach gut. Ne, er macht immer das Beste, er opfert sich für alle, er will nur das Richtige. Es ist halt die Frage, wie du spielst. Du kannst ja natürlich auch Paragon spielen, dann ist es der arschigste Arsch. Ne? Und geht trotzdem seinen Weg. Dementsprechend ist die Komplexität hier schwer zu beurteilen. Also es ist ein toller Charakter, je nachdem wie du ihn spielst. Mir ist er unfassbar ans Herz gewachsen, aber du hast jetzt nicht diesen Character-Arc von, oh, ich bin Loser zum strahlenden Held oder so, sondern er ist halt die ganze Zeit, ist er Commander Shepard. Er ist von der ersten Minute an bis zur letzten Minute, bis zum Teil 3, ist er immer der gleiche Charakter. Dementsprechend ist die Reise...
Er ist sogar der erste Spectre der Galaxie, also erst der menschliche Spectre.
Genau, aber ohne Leute, ohne Kontext wissen das, jetzt nicht,
also der ist irgendwie,
was der Spectre in...
Ja, also der ist auf jeden Fall ein krasser Mann.
Ey, genau, das ist der, dafür steht Spectre, genau. Special Council... Special Tactics and Renaissance... Nicht. Na, keine Ahnung.
Ja, da will er wieder flexen mit seinem Mass Effect Wissen.
Auf jeden Fall wäre für mich jetzt erstmal nur die 4. So toll, ist ein toller Charakter, einer meiner Lieblingscharaktere, aber er ist jetzt nicht der komplexeste oder der tiefste Charakter. Ne? Er ist halt einfach gut.
Also es ist schon eine Weile her, dass ich die Spiele alle gespielt habe, aber so rein aus der Erinnerung her würde ich sogar auch behaupten, dass die Entwicklung von Kratos deutlich heftiger war als die von Commander Shepard.
Auf jeden Fall.
Weil er einfach der Good Guy ist. Das ist so ein typischer Serien Charakter, den man so über die mehrere Staffeln begleitet. Ja, genau.
Du kannst ihn natürlich auch so ein bisschen, ne, abtrünniger spielen, der halt auch immer gegen die Regeln geht und dann auch mal blöde Sachen macht, der Reporterin eine reinhaut.
Ja, das ist halt optional. Es ist
genau.
Ja optional.
Aber er bleibt ja trotzdem, rettet er die Welt. Er ist ja trotzdem der Weltenretter. Egal.
Richtig.
Obwohl, naja, gut, du kannst auch alle Leute umbringen, genau. Gefühlt von deinem Team, wenn du Pimmel bist, aber egal. Darum soll es nicht gehen.
Also 4 oder 5, was habe ich jetzt rausgehört? 4
würde ich jetzt machen.
4.
Oder willst du 5 machen?
4.
Nee, 4 ist okay. Nachher kommt noch was. Warte mal, wir haben noch 2 Plätze. Wir haben jetzt die einzelnen.
Wieder so, boah, aber mal wieder die Extreme, ey.
Mein Kommentar?
Ja?
Mein Kommentar zu Commander Shepard? Ich nehme mir einfach die Zeit jetzt wieder mit.
Wieso? Wieso nimmst du die Zeit hier für den Coolie-Bad einzugreifen?
Ja, weil ich will auch was sagen. Ich habe ja nie Teil, ich bin ja nie Teil davon. Aber ich finde auch, es ist schwierig, so einen Charakter als Charakter zu bezeichnen, weil du den einfach zu sehr selbst formen kannst. Deswegen kann ich auch nie so behaupten, hey, cool, der Charakter ist gut geschrieben. Ja. So, das wollte ich nur sagen. Jetzt kommen wir zum Dicksten. Ihr habt die 1 und die 5, ja. Ne, wohlgemerkt, 1 und die 5. Und die Figur, um die es jetzt geht, ist Aloy. Aus Horizon Zero Dawn oder Horizon Forbidden West.
Boah, welcher Charakter?
Gab es da eine Charakterentwicklung?
Da wollte ich auch gerade sagen, was macht die denn? Die ist halt, ja, man durchlebt sie als Kind. Man fängt an, sie als Kind kennenzulernen und ihre Reise zu lernen, was das mit diesen, sie ist natürlich auch tief verwickelt mit dem Lore der Welt und warum diese Maschinenwesen in dieser Welt leben. Aber sie...
Ja, aber mal ehrlich, du spielst ja anfangs eine unwissende Aloy, die ja gar nicht weiß, was da gerade abgeht. Und die einzige Charakterentwicklung, die du ja mit ihr durchlebst, ist, dass du mit ihr zusammen erfährst, was hinter dem Ganzen steckt.
Aber das ist eher die Blaupause für den Spieler selbst, ne?
Aber das ist ja keine absolute Charakterentwicklung, wo du quasi mit ihr zusammen irgendwas durchlebst oder so. Also für mich definitiv.
Das ändert auch die Dramen und das Trauma ihrer Erlebnisse ändert in keinster Weise ihre Ziele oder ihr Wesen. Die ist von Anfang an, nachdem sie erwachsen ist, ist sie Aloy. Dementsprechend würde ich sie auch auf die 5 setzen. Ja, sie ist da schon der schwächste Charakter, muss man sagen.
Gut, Aloy auf die 5. Damit steht so, die Nummer 1 fest. Und es ist Tidus aus Final Fantasy X.
Kann ich mitleben.
Ist auf jeden Fall eine...
Ich habe Final Fantasy X erst vor kurzem gespielt.
Aber da muss ich auch sagen, so Charakterentwicklung, ich meine, der ist doch immer...
gut.
Der, so ein Highsport...
Obwohl, nee, doch, wenn man... So, ja, so. Nee, das... Er ist
Anfangs ist er so ein bisschen der überhebliche, genau. Der arrogante Jungspund, der einfach der Star des Teams ist und so weiter und so fort. Und nachdem er Yuna kennenlernt, wird er ja schon ein bisschen geerdeter im Verlauf des Abenteuers, des Spiels und am Ende, wenn die sich auch trennen und so weiter, wird er ja schon sehr, sehr, also nicht komplett vielschichtig, aber kriegt auf jeden Fall ein paar Schichten mehr und ist nicht mehr der überhebliche Star, wie er anfangs
war. Ja, ich glaube nicht.
Ja, das kommt schon hin, aber ich finde trotzdem, dass er ich weiß, was du meinst, also auf jeden Fall, dass er mehr erkennt, dass es für was es zu kämpfen gibt und es nicht alles
ein
Spiel ist. Aber er ist jetzt nicht so vielschichtig, dass man sagen könnte, Mensch, da kann man Charakterstudien draus machen. Das ist einfach so ein klassischer, so ein typischer JRPG-Charakter für mich. So einer, der das Leben ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter nimmt und dann später durch seine Leichtfüßigkeit auch viele dadurch anspornt und mitzieht, das Leben zu genießen.
Ja, das ist so ein typischer Anime-Hauptheld-Charakter, da hast du recht.
Ja, das ist auch okay.
Also man muss fairerweise sagen, wahrscheinlich wäre Arthur Morgan und Kratos vor ihm, würde ich das anders bewerten, weil die einfach einen krasseren Wandel haben. Aber es ist immer noch ein Charakter, den man hier durchaus nennen kann, den ich mag, der cool ist, der auch das Ende ist ja auch, ne, wir wollen ja auch nicht hier zu weit, aber dann hast du noch seinen Vater Jack mit dabei, der auch eine Rolle spielt. Hm.
Na cool, dann haben wir jetzt einen Kunibert mit folgender Platzierung. Erster Platz Tidus, danach kommt Arthur Morgan, dann Kratos, Commander Shepard auf die 4 und auf der 5 ist Aloy mit der geringsten und niedrigsten Entwicklung ihres
Charakters. Musst du das jetzt nochmal so rausstellen und so explizit betonen?
Ja, eine richtige, völlig Versagerin, die nichts auf die Reihe gekriegt hat, selbst nicht in ihren 2 Spielen. vielen, vielen Dank an Jasmin für diesen wunderschönen Kunibert. Wie gesagt, ich habe noch ein paar im Petto. Aber wenn ihr wollt, dass auch mal die anderen einen Kunibert leiten, dann gerne mal eine Mail schreiben an kontakt@controllerpoesie.de und in Betreff schreiben bitte Kunibert an Andi oder an Jansel, damit wir genau wissen, wer das anschauen soll. Oder ihr schickt es denen einfach mal so per Discord oder Instagram zu. Vielleicht habt ihr Glück und die reagieren drauf.
Alter.
heute habe ich nicht Bock. Heute
gegen alle. Matthias gegen die Welt.
wisst ihr, worauf ich Bock habe? Dass wir ein bisschen drüber quatschen, was wir gezockt haben. Und wisst ihr, auf wen ich jetzt richtig Bock habe? Auf Andi. Erzähl mal, was hast du denn gespielt?
Nur 2 Spiele habe ich gespielt tatsächlich. Metroid Prime 3 Corruption.
Eigentlich 4.
Nice. 4 noch nicht. Ich habe es 4 hier liegen, aber ich habe mir gedacht, komm, spiel Teil 3, weil ich habe immer wieder ein bisschen reingeschaut in den dritten, immer wieder so ein Stündchen gespielt, aber nie ernsthaft. Und jetzt bin ich seit, ich weiß gar nicht, wie lange ich gespielt habe, 3-4 Stunden bin ich drin. Aktuell auf dem 2. Planeten angekommen und ich spiele es auch ganz klassisch auf der Wii, aber ich find's richtig, richtig geil. Ich habe es damals, wie gesagt, verpasst. Ich weiß auch nicht, warum ich das nie gespielt habe, weil ich wahrscheinlich den 2. schon nie beendet habe und erst den, keine Ahnung. Jedenfalls sehr, sehr cooles Spiel. Es ist alles ein bisschen anders als in den ersten beiden Prime-Spielen. Man fliegt jetzt, ich glaube, auf 3 Planeten. Ich bin jetzt auf dem 2. Man kann sein Schiff steuern. Es hat ein paar neue Mechaniken. Die Bewegungssteuerung ist auch gar nicht so schlecht, wie man annehmen würde. Ich glaube, Metroid Prime 3 ist so mit eins der besseren Spiele, die ganze Wiimote und so weiter umgesetzt haben. Im Grunde aber ein ganz klassisches Metroid Prime Spiel mit viel Rumgescanne, das mir aber wirklich sehr, sehr viel Spaß macht und ich freue mich drauf, das beenden zu können und dann mit dem 4. Teil einzusteigen. Und ansonsten das 2. Spiel, da muss ich mal kurz hinter mich greifen. Ich habe mit meinem Sohnemann, haben wir uns SpongeBob Schwammkopf Giganten der Gezeiten gekauft.
Für die das Switch neue 2. Game, ne?
Das neue Game, genau. Nachdem wir die vergangenen 2 schon miteinander durchgespielt haben, sind wir jetzt an diesem Spiel dran und auch das ist ein richtig guter Plattformer, der auf, ich finde den ein bisschen schwächer als den letzten. Weil der nicht ganz so abwechslungsreich ist, zumindest von den Locations, was wir bisher gesehen haben. Aber ich finde es halt cool, dass man auf der Switch 2 jetzt auch endlich mal ein richtig gut aussehendes SpongeBob-Spiel bekommt. Wir haben die anderen beiden auch auf der Switch gespielt und da waren sie grafisch natürlich den PlayStation 5 und Xbox Varianten weit unterlegen. Aber ja, ganz klassischer Plattformer. Man spielt mit SpongeBob, mit Patrick. Mein Sohn feiert das total. Es sind die Originalsprecher dabei. Es gibt witzige, gute Ideen. Ist für mich so ein 80er-Titel und macht auf jeden Fall Bock.
Jetzt hatte ich
die beiden Games, die ich gespielt habe.
Jetzt hatte ich ein paar Fragen auf der. Also erstens wollte ich dich fragen, was ist mit Yooka Replay-ly? Hast du das jetzt auf der auf Seiten gelegt?
Ich komme gerade nicht weiter in der dritten Welt und im Grunde ist es ja egal, weil ihr braucht nur eine bestimmte Anzahl an Pages und so weiter und ich könnte jetzt auch mit der Anzahl, die ich schon gesammelt habe, in die vierte Welt gehen, aber ich bin, was das angeht, sehr eigen. Ich muss erstmal in der Welt alles gesammelt haben, bevor ich weitermache und ich hänge aktuell in der dritten Welt und deshalb wird das Spiel gerade pausiert.
Die andere Frage, die ich hatte... Nee, es war keine Frage. Es war einfach nur, ich wollte was zu Metroid Prime 3 sagen, weil das hatte, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, es hatte so leichte Halo-Vibes, gerade so am Anfang, so wo die dann angreifen auf diese Föderation und dann musst du damit Samus und...
Ach so, ja, stimmt, auf dem Schiff, ne? Das ja, genau. Der Anfang.
Es hatte so Halo-Vibes und dann hat das, du hast ja auch dort in dem Spiel so andere Bounty Hunter, die...
Hunter,
genau, das finde ich einfach, also mir hat der Teil auch richtig gut gefallen, der ist etwas linearer und actiongeladener, aber ey, nicht minder schlechter, also der ist,
nee,
auf keinen Fall. Ich fand den besser als den zweiten sogar, also ich finde den richtig gut.
Ja, also ich finde auch, dass der mehr erzählt vor allem auch, der hat ja auch Sprachausgabe integriert und viel mehr Cutscenes als die anderen beiden Teile, also mir gefällt er auch richtig, richtig
schön.
Gut.
Schön.
Hast du den gespielt?
Ich hab's nicht gespielt, nein.
Janse?
Ich...
Hast du was verpasst?
Ja, glaube ich. Schade, dass es den, ich kann ihn jetzt auch nicht mehr zocken. Schade, dass es da keine Switch-Variante gibt, irgendwie nochmal ein Remaster oder so.
Weißt du, was ich gezockt habe?
Erzähl mal. Das bin ich aber gespannt hier.
Metaphor.
Ja, Fantasio. Oh, ja, geil.
Es ist das Schlimme ist, dass ich das auch nicht mal anders aussprechen kann. Also selbst wenn ich mal spitze da. Nee, ich habe mir eigentlich den ganzen Monat dafür so quasi
Zeit genommen. Ich hab's sogar bei Twitter gesehen
oder
bei Instagram, dass du das gezockt hast.
Ja, stimmt, das ist mein Dezember-Spiel, genau, habe ich gepostet. Und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich so reingekommen bin, weil am Anfang musst du halt einfach die ganze Welt kennenlernen, die Tutorials, dann hast du, hier kommt ein neues Feature hinzu, ach, jetzt kannst du auch noch das machen. Da musst du erstmal ein bisschen reinfinden, aber irgendwann mal, ja, dann hat's halt natürlich Klick gemacht. Das ist einfach richtig geil. Ich finde die Musik cool, finde die Charaktere cool. Ich bin wieder dabei, mit allen irgendwie eine Beziehung aufzubauen, also eine richtige Beziehung, damit halt die Charaktere stärker werden. Die Archetypen finde ich gut. Das Kampfsystem ist auch etwas anders als bei Persona mit diesen Studieren deiner Archetypen und du kannst ja jedem alles geben, aber je nachdem, was er so für Abilities hat, die mehr im Vordergrund stehen, macht das Sinn, den einen jetzt einen Magier zu machen, den anderen jetzt einen Heiler und so. Es macht schon richtig Spaß, hat schon richtig coole Story-Wendungen gehabt und so. Also ich finde es durch und durch gelungen. Es ist auch vor allen Dingen, ich habe den Eindruck, bei Persona 5 gab es schon so ein paar Längen. Also das hatte schon so manche so, also das Spiel ist ja immer aufgebaut, dass du so Tage vergehen lässt. Du hast einen Tag, dann musst du da irgendwas unternehmen und in der Nacht musst du was unternehmen und dann ist der ganze Tag vorbei. Und dann gibt's immer so Events. Und manchmal ist es so, dass du echt manchmal stundenlang nichts anderes machst, also bei Persona 5 zum Beispiel, außer halt rumzuhängen, irgendwo rumzupimmeln, damit du irgendwie weiterspielen kannst, weil es einfach noch nicht der Tag ist, der die Story weitererzählt. Ja, das war ja so.
Ich hatte immer was zu tun eigentlich.
Ich fand das schon.
Immer was zu tun. Habe ich irgendeinen Charakter, da konnte man immer hochleveln oder sonstiges.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? So, das hat mich jetzt auch nicht gestört, aber es war schon so, dass es schon manchmal echt so 3-4 Stunden waren, wo ich dann nur sowas gemacht habe, ne? Weil einfach das so lange war. Und das hast du bei Metaphor jetzt nicht mehr. Zumindest habe ich den Eindruck, dass halt die Zeitperioden etwas verkürzt worden sind, dass es eben nicht so lange dauert. Finde ich großartig, weil das dann einfach ein bisschen vorankommt. Ja, ich find's geil. Ich find's einfach fantastisch. Geiles Game.
Ja, cool. So. Geil.
Und jetzt kannst du.
Ich, apropos geiles Game, ich habe durchgespielt Clair Obscur Expedition 33. Und
so, aber muss dann nicht irgendwie zu einem gewissen Art ist.
Und ihr beide fandet das ja nur so halb gelungen, wenn ich es richtig nenne. Du hast es durchgespielt, Matthias, ne? Ja. Und Andi, du fandest, hast es abgebrochen, ne?
Mich hat's verloren irgendwann nach ein paar Stunden.
Ich fand's geil. Ich fand's richtig geil. Mich hat's irgendwann richtig abgeholt. Ich hab ja auch durchgehend jetzt seit, wann kam es raus? Im April. Ich habe vor dem Sommer hatte ich irgendwie 30 Stunden reingepackt und jetzt nochmal irgendwie. Und hab das dann durchgezogen und ich fand's richtig krass. Also gerade so die Enden der Akte mit die krassesten Spoiler und nicht Spoiler, krassesten Twists, die ich seit langem in einem Spiel gesehen habe. Sehr, sehr mutig, sehr krass. Ich liebe den Lore, den dieses Spiel aufgebaut hat, sowohl rein narrativ gesehen, aber auch einfach die audiovisuelle Kraft, die das Spiel hat. Der Soundtrack, Wahnsinn. Also ich erinnere mich an ein, zwei Boss-Themes, wenn du da, kann man sagen, gegen wen man kämpft? Egal, es gibt einen Bosskampf, da springt auf einmal die Musik an und ich fand's, boah, da dachte ich so, yes, Mann, war ich da gehypt. Und ich fand's richtig cool. Das Kampfsystem selbst ähnelt, wie du eben schon gesagt hast, einer Spiel, was du genannt hast, Persona 5, na, ein rundenbasiertes JRPG, bei dem es darum geht, das Spiel in einer Fantasy-artigen Welt von Frankreich, aber nicht wirklich, ne? Wo es eine kosmische Entität gibt, die Malerin, die jedes Jahr eine Zahl, einen Monolithen malt und alle Leute, die dieser Zahl entsprechen oder älter sind, sterben einfach. Und ihr seid halt Teil einer Expedition, die jährlich ausgesandt wird, um dieses Phänomen zu stoppen. Und daraus entsteht dann eine nicht nur spannende Abenteuerreise mit vielen, vielen spannenden Kämpfen, sondern auch echt eine richtig spannende Geschichte. Also das ist wirklich narrativ, wirklich ein sehr stringentes, spannendes Abenteuer, dem man auch sehr gut folgen kann und das mich wirklich ein, zweimal richtig krass bekommen hat mit seinen Turns. Tolle Charaktere auch und auch das Kampfsystem ist sehr einzigartig, klaut sich halt sehr, sehr viel bei Lost Odyssey mit seinem Action-Komponenten. Im Grunde ist es halt, wie gesagt, rundenbasiert, aber es gibt halt in der Defensivvariante ganz viel um zu kontern und parieren und auszuweichen, was alles das Kampfgeschehen beeinflusst. Und auf der einen Seite cool, wenn man weiß, was kommt, auf der anderen Seite halt auch immer im ersten Moment, du kannst halt einen Kampf quasi nicht gewinnen, wenn du gegen stärkere Gegner gewinnst, weil du halt den Rhythmus der Kämpfe bzw. der Attacken noch nicht weißt und du dann auch manchmal gibt es eine etwas größere Lernphase, aber wenn du es kannst, dann kannst du es halt gut und kannst auch Sachen meistern, die vielleicht noch nicht für dich vorgesehen waren, auch wenn du da ein bisschen Ausdauer für brauchst. Ich mag das Kampfsystem, dass sich jeder Charakter leicht unterschiedlich spielt, jeder hat eine eigene kleine Eigenart, sag ich mal so, wie er sich zu spielen hat. Der eine baut komische Ressourcen auf, um sie dann zu entladen. Der andere muss unterschiedliche Elemente, farbige Elemente ranziehen, um die dann, mit denen er dann seine Fähigkeiten verstärken kann und so weiter und so fort. Das ist alles sehr spannend und cool. Ganz, ganz viele Waffen, ganz, ganz viele Skillpunkte. Es macht super viel Spaß, die Charaktere zu formen, zumindest spielerisch. Ja, und narrativ wirklich richtig, richtig cool. Ich liebe die Struktur der Geschichte, die ist auf dem ersten Blick noch so fast gar nicht ersichtlich und es wirkt so abstrakt, was ich euch da vorne erzählt habe, aber es ist halt ein richtig geiles Konzept und das finde ich, das fand ich richtig geil, wenn einen das erstmal erschließt.
Das fand ich, das ist das, was ich richtig scheiße fand. Nee,
das fand ich überhaupt.
Das ist das, mein größter Knackpunkt. Nee, das ist das, was ich richtig.
Nee, ich überhaupt nicht.
Aber ich will jetzt auch nicht dazu, ich will dir jetzt nicht ins
Wort. Nein, ist gut, aber ich fand es überhaupt nicht. Es gibt so eine Sache, man fragt sich dann, es wäre zu spoilerig, ne? Also das können wir jetzt leider hier nicht besprechen.
Nee, das
aber das können wir nachher nochmal drüber reden. Aber ich fand es richtig, richtig cool. Und ja, hatte auf jeden Fall durchaus bei mir auch gute Chancen, Game of the Year zu werden, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich wollte noch irgendwas anderes erzählen und du bist mir ins Wort.
Gott sei Dank machen wir keinen Rüdiger.
Du bist mir ins Wort gefallen und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach, nein, sorry. Alles gut. Ich habe auch, glaube ich, genügt.
Ach Mensch, das kommt ja bei dir nie vor.
Was ist denn heute los? Wieso machen wir keinen Rüdiger zu dem besten Spiel des Jahres?
Ja, weil wir hatten darüber gesprochen, dass ihr das, glaube ich, dieses Jahr nicht. Also nicht so viele Spiele zusammen.
Ich schätze doch.
Das war, glaube ich, so der Wortlaut.
Ich schaffe es doch noch.
Ja, aber ich glaube...
Also ich auf alle Fälle nicht mehr. Ich bin da raus.
Ja, deswegen.
Zu wenig
war,
gespielt.
Das war mir sozusagen fast schon klar. Deswegen habe ich das auch dieses Jahr gar nicht angepeilt.
So. Naja.
Das ist auch so ein Thema, das müssen wir später besprechen.
Strukturelles nicht während des Podcastes.
Ja, genau. Was hast du denn? Hast du noch
ich
was
hab gespielt? Ich habe noch was gespielt, ja. Und zwar Hurtling.
Okay, dann hau kurz raus.
Hurtling, das neue Spiel von Okamotive, den Fahr-Loan-Sales-Machern und Fahr-Changing-Tides-Machern. Ein sehr, sehr cooles, knackiges, kleines Adventure-Spiel, was für Freunde von Journey und so sehr interessant sein könnte. Es ist im Grunde auch eine Reise. Man fängt irgendwie in einer Stadt an und versucht, auf den höchsten Punkt eines Berges zu gelangen. Aber es geht nicht um ein Selbst, sondern, wie der Name schon sagt, es geht um eine Herde. Du triffst so eine komischen Viecher, sie sehen irgendwie aus wie Yaks oder sowas, auf dem Weg. Und du baust, und mit dieser musst du dann halt wie so ein Schafshüter durch die Welt führen und das ist halt sehr, sehr niedlich gemacht. Du gibst denen zum Beispiel dann auch irgendwie Namen und so und du kriegst teilweise nachher, wenn du es schaffst, bis zu 12 Herdenmitglieder, jeder mit einem eigenen Namen und du musst den noch füttern und streicheln und das macht, also das Spiel gibt einen persönlichen emotional attachment zu seiner Herde und führt dich dann durch riesige Gefahren, um sie ans Ende der Welt zu bringen. Und das klingt simpel, aber das funktioniert halt total, ne? Du hast halt so einen Stock und dann hast du wie so einen kleinen Mauszeiger am Ende des, wo du hinzeigst und dort geht halt die Herde hin. Das heißt, du steuerst die Herde nicht direkt, sondern so ein bisschen, ne? Second Person mäßig. Und das gibt halt ganz viel Spiel für viele unterschiedliche kleine Gameplay-Twists. Wenn du zum Beispiel durch so einen Wald...
Sieht sehr, sehr nett aus.
Wenn du zum Beispiel durch so einen Wald gehst und dort sind dann, da ist so eine riesige Eule und die Eule ist halt heiß auf deine Herde und will die wegrapschen und du musst halt ganz leicht mit deinen Wesen sein und die dürfen nirgendwo gegen laufen, sonst werden knackt es und die Eule kommt und greift deine Dinger. Und es können tatsächlich Herdenmitglieder sterben. Na, das Ziel ist es, also alle ans Ende zu bringen, aber es kann auch sein, dass welche sterben. Und das macht es natürlich dann durch diese emotionale Komponente schon echt krass. Und das Spiel inszeniert es dann auch so. Ich war so auf so einem Gletscher, auf einmal bricht das Eis ein und mein guter Herbert ist da auf einmal verzweifelt am Kraxeln. Oh nein! Und dann renne ich da hin und muss ihn hochziehen und so, ne? Und dann musst du halt, ja, auf schmalen Graten die Herde, du hast auch unterschiedliche Fortbewegungsmechaniken, so zum Beispiel, dass du ganz langsam nur vorweg gehst, das ist der nächste, ne? Und es ist simpel, aber es funktioniert. Richtig cooles kleines Spielchen für Freunde von Journey oder auch Freunde, die von den Fahrspielen, das waren ja auch immer so eine Reisen quasi. Richtig, richtig cool. Und wenn mich nicht alles täuscht, Okamotive ist nicht deutsch, aber zumindest eine Schweizer Firma. Also eher was Regionales wieder für uns. Das möchte ich natürlich auch mal sehr, sehr gerne unterstützen. Richtig cooles Spiel. Ist jetzt nicht, glaube ich, so ganz günstig für seine Spielzeit. Ich meine, es kostet 20 oder 30 Euro. Aber ich gebe das dann gerne für
25 Euro.
Für, ich sag mal, 4-5 Stunden oder so. Ne? Vielleicht auch 6. Aber ich fand's.
Ist aber richtig krass untergegangen, ne? Also das kam im August raus, davon habe ich ja auch gar nichts gehört. Das finde ich ein schöner kleiner Geheimtipp.
Kleiner Geheimtipp. Ja. Und dann spiele ich noch gerade. Habt ihr noch was? Sonst ich habe noch eins, was ich gerade spiele.
Ja, aber kurz. Absolom spiele ich gerade, aber da bin ich noch nicht so weit. Da spiele ich mit meinem Sohn im Koop.
Okay. Oh cool, Koop habe ich noch gar nicht gespielt. Das ist schon richtig geil, oder?
Es ist schwerer, auf jeden Fall.
Okay.
Es ist schwerer.
Ich spiele gerade Dispatch.
Das spiele ich auch.
Das neue Spiel von Ad-Hoc. Ja, das neue Spiel von Ad-Hoc, den ehemaligen Entwicklern von Telltale Games und ich glaube von Ubisoft, die wieder ein schönes, episodenartiges Adventure-Spiel gemacht haben in einem unfassbar geilen Cartoon-Look. Das Spiel sieht wirklich aus wie ein 90er-Jahre Saturday Morning-Cartoon, finde ich. Und ihr spielt halt einen Dispatcher. Ihr seid jemand, der Superhelden quasi Aufträge verteilt. Ihr seid Teil einer Superheldenagentur und verteilt Aufträge. Das Ganze hat natürlich irgendwie auch so eine coole Hintergrundstories mit Frauen, Romantik und ganz viel Formen einer Heldentruppe aus Misfits, sage ich mal so. Aber gleichzeitig ist auch spielerisch ein wenig anspruchsvoller als normale alte Telltale-Games, weil ihr habt auch wirklich diesen Dispatch-Part als kleine Gameplay-Elemente da drinne. Sprich, dann habt ihr so eine Übersichtskarte und dann ploppen überall so Aufträge auf und dann müsst ihr die Superhelden entsprechend ihrer Stärken und Schwächen den Aufträgen zuteilen. Dann steht da zum Beispiel, hey, hier ist eine Katze auf dem Baum, könnt ihr mir bitte helfen? Also dann kommt ein Anruf ran und dann musst du halt gucken, ja, wer wäre dafür geeignet, eine Katze vom Baum zu holen? Am besten jemand, der vielleicht mobil ist und agil. Dann schickst du halt deinen agilen Helden dahin. Und ja, das ist dann ganz cool. Alles natürlich.
Das finde ich richtig.
Ja, erzähl ruhig ein.
Ich finde genau den Part überraschend geil. Ich hätte mir gedacht, ich denke mir oft so, ey, das könnt ihr von mir aus umfangreicher als Spiel an sich veröffentlichen und ich würde es spielen. Ich finde es so geil, weil wenn du zum Beispiel einen Helden hinschickst, also erstmal kommt es drauf an, schicke ich einen, schicke ich zwei, schicke ich drei, macht das Sinn? Vielleicht brauche ich die ja noch, weil du hast nicht alle zur Verfügung, weil die zwei sind gerade schon unterwegs. Schaffen die das? Wenn sie es schaffen, cool, kriegen sie Erfahrungspunkte, ich kann den nochmal ein bisschen aufleveln. Schaffen sie es nicht, sind sie dann für ein paar Minuten außer Gefecht gesetzt, weil sie verletzt sind. Und ey, das ist so geil in so einem Superhelden-Universum. Ja. Finde ich richtig nice.
Hinzu kommt natürlich wieder Telltale-typisch, auch wenn es nicht Telltale ist, ich sag's jetzt nur so, Entscheidungen. Ne? Wieder diese typischen Entscheidungen, die Zeit rennt weg und du musst entscheiden, was sagst du zu den unterschiedlichen Charakteren? Und dann steht da oben wieder so markant, Blond Blazer wird sich das merken, weißt du? Und das ist dann wieder dieses typische Telltale-Story-Schreiben, was bei mir irgendwie total wirkt und funktioniert. Ich fand's richtig cool. Ich habe mittlerweile 5 von 8 Episoden durchgespielt. Richtig, richtig geil. Es ist auch richtig erwachsen. Da ist Sex drinne, da ist Fluchen und Humor drinne. Es fühlt sich so ein bisschen auch aus der Zeit gegriffen an. Nicht so, sondern so ein bisschen oldschooliger, weißt du, so, ne? Das ist so richtig dreckig auch teilweise. Aber auch einfach interessant, spannend und ich find's richtig, richtig geil. Dispatch. Ich freue mich, das schon gleich weiterspielen zu können. Ja. Ich mache sicherlich heute noch eine Episode fertig und das wäre sicherlich, hat gute Chancen auch in meine Top 10 der besten Spiele des Jahres zu kommen.
Ja.
Ach so, und
gut.
Falls du eine.
Hast noch was?
Ja, ich habe noch ein bisschen angefangen mit Thank you for being here. Wie hieß es nochmal? Thank you for your kindness.
Ich kenne nur thank you for. Thank you for your goodness.
Ja, das habe ich. Thank goodness you're here. Ja, genau. Thank you, dieses
total dumme britische, das ist so fucking lustig.
Es ist sehr lustig, es ist aber auch ein wenig Spiel, es ist halt wie Untitled Goose Games, nur mit einem Mini-Typ, der in der Stadt ist und einfach Leute anrempelt und Sachen, Quests, Aufgaben
erfüllt. Ja, aber genau, ich finde sowas
ja, großartig. Es ist
das
cool.
Das hat bei mir so einen Nerv gekitzelt.
Ja, schönes Gleichspiel, bin ich aber noch nicht durch. Das sind die Sachen, die ich gezockt habe.
Beim Moment bin ich richtig ordentlich hier. Was ist denn hier? Jansl wieder on fire.
Ich bin wieder auf deiner guten Seite, ne? Jetzt beide auf Andi drauf. Los!
okay. Dann würde ich vorschlagen, habt ihr noch irgendwas, was wir noch besprechen sollten jetzt hier mit der Community zusammen? Oder?
Nö.
Okay.
Ja. Ist wieder blöd gelaufen, dass ihr schon wisst, was beim Game Awards rauskam, während wir nicht, aber es ist nun mal leider so. Können wir nichts machen. Achso, und diese Folge wird wahrscheinlich ein bisschen später für Patronen kommen. Wir mussten krankheitstechnisch ein wenig die Aufnahme verschieben. Entschuldigt, falls ihr diese Folge nicht so früh wie sonst hört.
Genau. Und ihr habt es auch gerade, das war gerade das tolle Stichwort.
Ich dachte auch, du machst da irgendwie so einen geilen Übergang direkt hin zu den Leuten, die wir danken können, aber.
Ja, ich bin schon, es ist schon ein bisschen spät in der Folge, also bei mir ist ein bisschen die Luft raus, aber trotzdem haben wir ganz besondere Unterstützer, die wir jetzt namentlich danken, und zwar Stefan Walker, Danny Boone, André Gladrow, Schalitta, Kratzerak, Acid Burn, Bömmel, Striker, MTBLN, Freddy Smalls, Danilo, Captain Tainment, Mr. T, Wundenmann, Maggie2Go, King the Crash, Schmattel, Gelrit, Sworn, Max Rage, Pasky90, Goldstyle, Manuel Speck, Ninja Nina, DJ Waze, Squall, Robert Schulz, Stefan, Roboto Ultimo, Hennes Sun, Potts, Mason, Marvin Meyer, Sobelinchen, ein Typ namens Julian und Sam. Danke an euch, und an der Stelle sagen wir Dankeschön an euch Zuhörer für eine tolle Bewertung auf Spotify und Co. Würden wir uns freuen. Es gab ein paar Rückmeldungen wegen YouTube. Da sind wir gerade dran, das irgendwie zu klären. Oder woran liegt das?
Ja, an mir. Du wolltest es ja nicht sagen, ne?
Ich habe es nicht sagen wollen. Ich habe es nicht sagen wollen. Aber wir müssen dann nochmal gucken. Und an der Stelle danke. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao.